sage ich wie immer Clara.
Christian.
Ein ganz kurzer Rückblick auf die Energiewelt des Jahres 2025. Ist dir irgendwas Besonderes des letzten Jahres in Erinnerung geblieben?
Also in diesen Tagen muss man ja gar nicht so weit zurückschauen, denn im Jahr 2026, glaube ich, beschäftigt uns dieser Stromausfall in Berlin. Nach einem Anschlag doch schon ganz schön sehr, habe ich gerade gestern Abend noch zu berichtet. Deswegen habe ich das gerade noch so stark vor Augen. Aber natürlich war es so, dass das im letzten Jahr auch in Spanien, nicht der einzige in Berlin, das kommt dazu. Und dann hatten wir letztes Jahr ja quasi die gesamte Iberische Halbinsel ein paar Tage lang ohne Strom. Das war ziemlich heftig, auch darüber haben wir hier viel diskutiert.
Genau.
Und wenn du mich so fragst, zu Beginn des Jahres haben wir hier viel auch über diese extrem stark schwankenden Börsenpreise für Strom gesprochen. Das, finde ich, hat das vergangene Jahr auch durchaus dominiert.
Bei mir war es auch Spanien, was mir beim längeren Reflektieren, Nachdenken in Erinnerung geblieben ist. Also so als sinnbildlich für dieses Jahr, weil es da ja auch dann so eine intensive Debatte gab. Haben die Erneuerbaren, waren die jetzt schuld oder haben die eher geholfen? Weil ja Spanien dann, glaube ich, auch vorübergehend ein paar Erneuerbare erstmal aus dem System rausgenommen hat, dann mehr Fossile und dadurch sind dann, glaube ich, auch die Preise gestiegen. Also es war eine ganz verquickte Angelegenheit.
Es hat halt zum ersten Mal auch so richtig gezeigt, wie fragil dieses System durchaus ist, wenn man es eben nicht gut genug vernetzt. Das war ja eine der großen Lehren, dass eben, weil es zwischen Spanien und Frankreich, die Leitung ist noch nicht so dolle, da gibt es schon seit Ewigkeiten Streit. Das ist eine der Dinge, die dabei herauskam, dass das und total wichtig ist.
Das Endergebnis tatsächlich ein ganz anderes System ist dann, das ganz anders funktioniert in Teilen auch. Genau, ich habe mir noch ein paar andere Notizen dann gemacht, unabhängig von allem, was in den USA mit Donald Trump, Strafzöllen, KI-Boom, dem Push für die fossilen Energien, Rechenzentren passiert ist. Wir hatten letztes Jahr auch so eine relativ windarme Zeit, vor allem im ersten Halbjahr, wo die Windkraft nicht so viel Strom geliefert hat, wie man erwartet hat. Gleichzeitig hatten wir dann im Sommer dann wieder die Warnung vor dem Solarinfarkt, wahnsinnig viel Sonnenenergie. Wir haben viel über Gaskraftwerke gesprochen. Nicht nur die deutsche Offshore-Branche steckt schon wieder in der Krise. Wir haben Chaos in Deutschland beim Speicherausbau. Beim Smart-Meter-Ausbau haben wir ja kein Chaos, weil da nämlich nichts passiert. Da ist Stillstand. Also es sind wahnsinnig viele Themen, die man so ein bisschen sortieren, einordnen und zusammenfassen kann.
Ja, wahrscheinlich könnte man jetzt ewig so weitermachen. Verschiebung des ETS2, des Emissionshandelssystems, also auch auf politischer Ebene. Große Veränderung, das Energiewende-Monitoring von Katharina Reiche, der Wirtschaftsministerin. Das war bei uns auch immer wieder Thema. Also der Rückblick wäre auf jeden Fall ziemlich intensiv und ich freue mich, dass wir es jetzt ein bisschen sortieren.
Genau, und zwar mit den Menschen, die das ganz genau beobachten. Bruno Burger und Leonard Gandhi, zwei Ingenieure vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg, die besser bekannt sind, vor allem im Netz als Energy Charts. Wer wissen möchte, wie viel Strom Deutschland und Europa gerade in diesem Moment erzeugen und auch verbrauchen und wo genau, aus welchen Quellen also dieser Strom eigentlich herkommt, der kann ihre Kanäle suchen und abonnieren auf LinkedIn, auf Threads, auf X sind sie vertreten, auf Blue Sky. Einfach Energy Charts suchen und man ist dann immer auf dem Laufenden. Bruno Burger hat sich inzwischen so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Leonard Gandhi hat das Ruder übernommen, sagen wir es mal so. Und deshalb hallo und herzlich willkommen zum ersten Besuch bei uns im Klimalabor. Leonard Gandhi vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme.
Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wir möchten gerne hören, was ihr denkt. Schreibt Christian und mir also eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns unterstützen möchtet und das Klimalabor bei Apple Podcasts oder Spotify bewertet.
Ganz genau. Herr Gandhi, erstmal von mir Glückwunsch zu diesem phänomenalen Nachnamen. Der hat bei uns in der Redaktion für viel Erheiterung gesorgt. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, denen der sehr gut gefällt. Clara und ich, wir haben einige Beispiele aufgezählt. Fällt Ihnen denn ein Ereignis aus der Energiewelt ein, das mehr oder weniger sinnbildlich exemplarisch für das Jahr 2025 steht?
Also wir erstellen ja bei den Energy Charts jedes Jahr eine Jahresauswertung, wo wir uns wirklich im Detail die Daten des vergangenen Jahres nochmal anschauen. Und ganz prägnant im letzten Jahr war etwas, was bisher noch gar nicht angesprochen wurde. Und zwar gab es einen Systemwechsel, dass die Photovoltaik zum 1. Mai in Deutschland die Kohle überholt hat und jetzt Wind und Sonne die beiden wichtigsten Energieträger der Stromerzeugung in Deutschland sind.
Das ist die gute Nachricht des Jahres 2025. Die Energiewende schreitet trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten voran.
Genau, und das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern es gab auch ein erstes Mal in der EU. Das heißt, im vergangenen Jahr 2025 hat in der EU die Stromerzeugung aus Solarenergie die Kohleerzeugung insgesamt überholt, also Braun- und Steinkohle zusammen in der EU mehr. Da kann man erkennen, dass die Energiewende eben nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern auch unsere Nachbarländer in der EU kräftig Solar- und Windenergie zubauen.
Das ist auch einer der Gründe, warum es jetzt gerade aktuell die Nachricht gibt von Agora Energiewende, einem Think Tank, die gesehen haben, dass eben die Klimaziele tatsächlich erreicht wurden, ziemlich knapp, aber eben vor allem, weil es im Energiesektor weniger CO2-Emissionen gab. Geht diese Entwicklung jetzt so weiter? Kann man damit auch auf Dauer das, was in vielen anderen Bereichen ja nicht funktioniert, denn das schwingt immer gleich mit in dieser Nachricht zu dem erreichten Klimaziel, ausgleichen?
Also es ist so, dass wir vor allem im Stromsektor bisher die Emissionsminderungsziele erreicht haben. Da gibt es sehr, sehr starke Erfolge. Wir haben seit 1990 die CO2-Emissionen durch die Stromerzeugung um 55% und seit 2022 um 27%, also einen guten Viertel gesenkt. Das heißt, da kommen wir wirklich voran. Das große Problem sind aktuell eben noch viele andere Sektoren. Das heißt, der Verkehr mit beispielsweise der Elektromobilität, das heißt, der Gebäudesektor mit Gebäudewärme, Umstellung auf Wärmepumpen oder die Industrie mit der Elektrifizierung vieler Prozesse. Und das führt dazu, dass der Stromverbrauch weniger schnell wächst, als es eigentlich erforderlich wäre, um diese Sektoren durch eine Elektrifizierung zu dekarbonisieren. Und da kann man jetzt davon ableiten, der Stromverbrauch steigt weniger schnell, als er eigentlich erforderlich wäre. Und da gab es sehr viele Rufe im letzten Jahr aus der Politik, dass wir unsere Ausbauziele der Erneuerbaren anpassen müssen, nach unten korrigieren, weil der Stromverbrauch nicht so stark senken wird. Das ist aber ganz klar ein Fehlschluss und diese Argumentation führt zu einem Überschreiten der Emissionsziele.
Sie sprechen da jetzt schon, ich gehe einmal kurz rein, Sie sprechen da jetzt quasi ganz konkret eine Schlussfolgerung des Energiewende-Monitorings der Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche an, die genau das gesagt hat. Die Prognosen zeigen, wir brauchen weniger Strom in Zukunft, deswegen sollten wir weniger Erneuerbare ausbauen, beziehungsweise langsamer. Ihr Argument, das ganze Ausbauen und das entsprechende Netz dazu ist halt teuer. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass der Strom erstmal günstig wird. Ist da eine Logik drin? Also könnte man sagen, naja, wir versuchen es jetzt halt erstmal wieder billig zu machen und dann weiterzumachen mit der Energiewende?
Genau, also das hört sich schlüssig an, aber es ist gleichbedeutend mit einer Verfehlung der Klimaschutzziele. Also diese Aussage ist in verdeckter Form eine Verfehlung der Klimaschutzziele Deutschlands. Weil entweder erreichen wir die Ziele in allen Sektoren, dann nimmt der Stromverbrauch entsprechend zu oder wir verfehlen die Ziele in den anderen Sektoren. Und der zusätzliche Stromverbrauch muss ja nicht geschätzt werden, sondern lässt sich sehr genau berechnen, wie viele Elektroautos müssen wir betreiben und betanken mit Strom. Und deswegen dürfen wir die Ziele im Stromsektor nicht nach unten korrigieren, aus zwei Gründen. Ich versuche, die mal kurz zu erläutern. Der erste Grund ist, wenn wir die Ziele in den anderen Sektoren verfehlen, müssen wir quasi mehr im Stromsektor einsparen, quasi eine Überkompensation erreichen. Oder im zweiten Fall, wenn wir mehr Erzeuger zubauen, sinken die Strompreise, wodurch es dann zu einem sogenannten Pull-Effekt kommt, dass eben die anderen Sektoren auch leichter dekarbonisiert werden können.
Schwingt bei dieser Aussage mit, so das höre ich raus, dass die Potenziale auch im Strombereich, im Energiebereich allmählich erschöpft sind, weil tatsächlich hier in Deutschland sehr viel schon passiert ist, weil ich hatte in Ihrer Pressemitteilung der Titel war öffentliche Stromerzeugung 2025, die beginnt mit der Information, dass der Anteil der erneuerbaren Energien 2025 wie im Vorjahr bei 55,9% lag. Das bedeutet ja, es gab eine Stagnation. Warum jetzt, aus welchen Gründen auch immer, aber das ist ja eigentlich enttäuschend, oder?
Also das muss man insofern einordnen, dass man sich nicht nur einzelne Jahre betrachten darf, weil Es zu sehr starken Schwankungen, was Stromimport-Export angeht, kommen kann. Und es natürlich auch zwischen den Jahren sehr starke Wetterschwankungen gab. Und es wurde ja schon andiskutiert, dass das Jahr 2025 ein sehr schwaches Windjahr war. Das heißt, wir hatten
ein ungewöhnlich schwaches dann auch, oder?
Genau. Ungewöhnlich auch in den langjährigen Vergleich. Gleichzeitig war 2025 ein sehr starkes Sonnenjahr. Und das Ganze ist kein Zufall, sondern hat natürlich einen wettertechnischen Zusammenhang. Wenn es besonders viele Sonnenstunden gibt, dann gibt es wenig Potenzial aus Windkraft und umgekehrt. Also das Ganze gleicht sich aus. Aber da Deutschland etwa doppelt so viel Strom aus Windkraft als aus Photovoltaik produziert, schlägt natürlich ein schlechtes Windjahr auf die Gesamtbilanz überproportional stark zu.
Und es gibt aber auch noch Potenziale, um mehr Emissionen einzusparen, nur über den Energiebereich? Oder, also man hat ja tatsächlich die Hauptlast weltweit, wenn es darum geht, Emissionen zu reduzieren, die tragen ganz klar grüne Stromerzeugungsquellen, Wind, Solar, Onshore, Offshore, auch Wasserkraft. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Also irgendwann müssen die anderen Sektoren ja mal nachziehen.
Genau, ich hatte es vorhin schon erläutert, dass wir die CO2-Emissionen aus dem Stromsektor seit 1990 ungefähr halbiert haben. Das heißt, wir können immer noch gleich viel einsparen, wie wir jetzt die letzten 30 oder 25 Jahre geschafft haben. Es wird viel diskutiert, ob wir weiter Solar- und Windenergie ausbauen können. Das zeigt unsere Jahresauswertung sehr deutlich. Da gibt es eine eigene Auswertung zu den Abregelungen von Photovoltaik und Wind, also Energiemengen, die aufgrund von negativen Börsenstrompreisen nicht mehr verkauft werden können oder Energiemengen, die aufgrund von Netzengpässen nicht transportiert werden können. Die bewegen sich aber nach wie vor im einstelligen Prozentbereich und sind jetzt kein Grund, einen weiteren Ausbau nicht mehr durchführen zu können. Wieso diskutieren wir sehr viel über Netzausbau und Ausbau von Batteriespeichern? Da geht es nicht um den Ist-Zustand, sondern um den zukünftigen Ausbau. Das heißt, wenn wir weiter ausbauen, brauchen wir zusätzliche Netze und brauchen wir zusätzliche Batteriespeicher.
Und die sind das, was dann eben auch in der Berechnung von Frau Reicher, aber auch natürlich bei allen anderen Experten, diese Energiewende so teuer machen.
Das muss man natürlich einordnen, wenn man die Klimaneutralität ernst nimmt und Folgekosten durch eine Erderwärmung, dann ist es auf keinen Fall teuer. Es ist natürlich teurer als die Verbrennung von Braunkohle, ohne die Folgekosten mit zu berücksichtigen. Insgesamt muss man aber festhalten, dass wir in den letzten 10 Jahren geschlafen haben, die Infrastruktur aufzubauen für ein vollkommen CO2-neutrales Stromsystem. Es ist natürlich klar, dass wir perspektivisch über die Stromleitungen das ersetzen, was wir heute beispielsweise mit Erdgaspipelines, mit Öltransportern, mit anderen fossilen Energieträgern, Transport von Steinkohle bewerkstelligen. Das müssen wir alles zukünftig über die Stromnetze transportieren. Und dazu braucht es natürlich einen Ausbau. Das ist vollkommen klar.
Ich habe leider den leisen Verdacht, also dass das natürlich dramatische Auswirkungen hat, wenn die Klimaziele nicht eingehalten werden. Auch anders als Friedrich Merz sagt, auch wenn wir nur einen gewissen Anteil, einen auch verhältnismäßig kleinen Anteil der weltweiten Emissionen ausmachen, hat das natürlich große Auswirkungen. Ich habe trotzdem den leisen Verdacht, dass die aktuellen politischen Entscheidungsträgerinnen das nicht als wichtigstes Argument sehen. Also dieser Verdacht begründet sich darauf, dass sie das schon sehr öffentlich auch sagen, dass man jetzt eben Wirtschaftlichkeit vor Klimaschutz priorisieren müsse. Das hat sowohl Friedrich Merz als auch Frau Reiche schon mehrfach betont. Insofern, das Versprechen war ja auch immer, dass es günstiger wird mit den erneuerbaren Energien. Und in der Erzeugung ist es ja auch der günstigste Strom. Wie kriegt man das hin, dass diese Energiewende dann eben auch wirklich zu den günstigen Strompreisen führt, auf die alle warten und die ja auch tatsächlich versprochen wurden?
Also prinzipiell ist es so, das zeigen auch viele Studien von uns, dass Erneuerbare auch inklusive der Systemkosten am kostigen günstigsten sind. wichtig ist und was aktuell aus meiner Sicht in der Diskussion häufig vergessen wird, ist, dass, wenn man sich das Ganze weltweit betrachtet, das Land in Zukunft erfolgreich sein wird, die erneuerbaren Energien effizient nutzen kann. Das heißt, wir müssen viel mehr darüber diskutieren, wie schaffen wir effiziente Märkte für Batteriespeicher, für Erneuerbare, für Lastflexibilität. Wie können wir die günstigen Kosten möglichst gut nutzen der Erneuerbaren und viel weniger über Randbereiche wie beispielsweise Reservekraftwerke oder dem Weiterbetrieb von fossilen Kraftwerken. Weil ganz klar ist, in Zukunft wird das Land erfolgreich sein, die Märkte effizient auf die erneuerbaren Energien vorbereitet wird.
Dann schauen wir doch vielleicht einmal, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, auf die Preisentwicklung auch im letzten Jahr. Wie war das denn? Wir haben schon kurz angerissen, dass es diese extrem stark schwankenden Börsenpreise gab. Sie haben es auch eben nochmal gesagt, manchmal negative Preise, die dann dazu führen, dass Erneuerbare abgeregelt werden, weil es sich nicht mehr lohnt. Manchmal extrem hohe Preise. Können Sie uns da das ein bisschen aufdröseln?
Genau, hinsichtlich der Preise gibt es zwei spannende Entwicklungen im letzten Jahr. Erstens sind die Börsenstrompreise leicht gestiegen zum Jahr 2024. Es gab ja sehr hohe Börsenstrompreise in 2022 und 2023, vor allem infolge der ausgefallenen Kernkraftwerke in Frankreich aufgrund von Korrosionsproblemen und der sehr hohen Gaspreise in ganz Europa aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine. Das heißt, es gab wieder einen leichten Anstieg, das gegenläufig ist zur Entwicklung der Endkundenpreise, die eben im letzten Jahr wieder weiter gefallen sind. Das begründet sich dadurch, dass hier so einen nachlaufenden Effekt gibt. Das heißt, wenn die Börsenstrompreise fallen, wirkt sich das erst mit einer Verzögerung auf die Neukundenpreise und dann mit einer noch größeren Verzögerung auf die gesamten Endkundenpreise aus.
Das heißt, die werden dann in 12 Monaten auch steigen? Oder was ist die Prognose dann?
Also aus meiner Sicht sind die gesunkenen Börsenstrompreise aus 2023, 2024 noch nicht bei den Endkunden angekommen. Also ich erwarte erstmal noch mit gleichbleibenden geringen Preisen. Zusätzlich gab es ja auch noch politische Maßnahmen, wie beispielsweise die Finanzierung der EEG-Umlage über den Klima- und Transformationsfonds und jetzt Unterstützung bei den Übertragungsnetzentgelten.
Aber es gibt da wirklich so eine Zeitspanne von 2 bis 3 Jahren zwischen Börsenstrompreisen und den Endkundenpreisen.
Also es gibt schon mal einen sehr starken Verzug, selbst bei den Neukundenpreisen. Das kann man sehr deutlich sehen, wenn man sich die verschiedenen Preiskurven übereinander ansieht. Und noch einen viel größeren Verzug gibt es natürlich bei den durchschnittlichen Haushaltsstrompreisen, weil natürlich viele Kunden relativ selten ihre Stromtarife wechseln.
Das heißt, bis es sich auswirkt, so typisch, ne? Bis man sagt ja auch immer in der Politik, die Leute müssen das eben sehen und spüren, das kann extrem lange dauern in beide Richtungen.
Genau, also es ist auch insofern positiv, dass die Börsenstrompreise nicht direkt auf die Endkundenpreise durchschlagen, es da eine gewisse Trägheit gibt in beide Richtungen. Es ist natürlich wie häufig bei Sachen, dass der Anstieg, man deutlich geringere Trägheit sieht, wie beim Zurückgehen der Preise dann.
Also teurer wird es schneller. Das heißt aber, wenn wir darüber sprechen, Sie haben es eben angerissen, dass wir eine wirkliche Systemveränderung brauchen, in der Erneuerbare eben auch effizient genutzt werden. Da geht es ja auch um Flexibilität, also sich schnell an was anzupassen. Da haben auch wir hier im Podcast immer wieder zum Beispiel über Smart Meter gesprochen, die ja dann dazu führen, dass man sogenannte flexible Tarife nutzen kann, wo man dann eben doch sehr viel schneller von Veränderungen am Strommarkt profitieren kann im besten Fall und darauf reagieren kann. Für wie revolutionär, also oder wie groß ist dieser Umbruch, den wir da in den kommenden Jahren auf dem Energiemarkt sehen werden? Was heißt das? Also wird das System wirklich grundlegend verändern?
Aus meiner Sicht ist tatsächlich ein Umdenken, ein systemisches Umdenken bei allen Akteuren im Energiesystem notwendig. Wir haben es im letzten Jahr gesehen, dass beispielsweise die Bundesnetzagentur mit den Übertragungsnetzbetreibern zusammen einen Versorgungssicherheitsbericht herausgegeben hat. wo quasi keine Batteriespeicher berücksichtigt wurden. Und das ist aus meiner Sicht absolut symptomatisch für das Festhängen im Energiesektor in alten
im Jahr Kategorien. 2005.
Im Jahr 2005 oder noch früher. Und wir müssen wirklich ganz neu denken. Und da gibt es wirklich grundlegende Änderungen, um vielleicht auf diese Börsenstrompreise von gerade nochmal zurückzukommen. Ich hatte ja noch einen zweiten spannenden Punkt angekündigt. Und das zweite ist, wenn man sich die Börsenstrompreise über den Jahresverlauf betrachtet, gab es ein sehr auffälliges Phänomen, das wir zum ersten Mal in Deutschland im größeren Maßstab beobachtet haben, und zwar ein Loslösen des Strompreises von den Erdgaspreisen. Das heißt, der deutsche Strompreis war in der Vergangenheit sehr deutlich dominiert von den Grenzkosten für ein Erdgaskraftwerk, für Erdgas und die CO2-Emissionszertifikate. Und wir haben in den Sommermonaten dieses Jahr das erste Mal einen größeren Ablöseeffekt gesehen, wo der Strompreis manchmal knapp die Hälfte nur noch betrug von dem Erdgaspreis.
Weil wir so viel Solarstrom hatten.
Genau, weil wir sehr viel Solarstrom hatten, der so große Mengen ausgemacht hat, dass wirklich der durchschnittliche Strompreis eben entkoppelt werden konnten. Und das werden wir in Zukunft viel, viel öfter sehen. Und da kommt diese Kurzzeitflexibilität zu tragen, die jetzt auch schon angesprochen wurde. Das heißt, das System ändert sich von einer Erzeugung, die der Last folgt, zum neuen System, wo die Last flexibel ist und es Kurzzeitspeicher gibt, die der Erzeugung folgen.
Die Last ist der Verbrauch, richtig?
Ja, genau. Die Last ist der Stromverbrauch zum kurzen Zeitpunkt sozusagen. Ja.
Ich habe nur, bevor Clara wollte, gerne was
sagen. Ich habe lauter Fragen dazu.
Okay, ich möchte nur einmal, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, ich habe mir eine Zahl notiert. Wir haben, also auch aus Ihrem Bericht von Energy Charts und von Fraunhofer Institut, am 20.06.2025 betrug die maximal ins Netz eingespeiste Solarleistung 50,4 Gigawatt. Zwar nur von 12.45 Uhr bis 13 Uhr, aber ich glaube, Sie können das besser erklären als ich, aber ich glaube, die Spitzenlast in Deutschland, also der Spitzenverbrauch, der liegt ungefähr bei 70 Gigawatt in Deutschland. Also wenn alle Betriebe arbeiten, wenn alle Menschen zu Hause sind, backen, waschen, E-Auto aufladen oder so. Das wurde in dieser Viertelstunde aber schon fast vollständig von Solaranlagen gedeckt.
Also wir hatten tatsächlich im letzten Jahr das erste Mal auch über mehrere Stunden hinweg Phasen, wo die Netzeinspeisung aus Photovoltaik größer war als die Stromnachfrage in Deutschland. Also wo vereinfacht gesagt ganz Deutschland mit Solarenergie gelaufen ist. Natürlich sind zu diesen Zeitpunkten auch noch andere Kraftwerke am Netz, die beispielsweise Wärme auskoppeln müssen, die für die Systemstabilität notwendig sind oder die quasi nicht heruntergeregelt werden können. Aber das ist auf alle Fälle ein großer Erfolg, das vor 20 Jahren mit Sicherheit niemand erwartet hat, dass ganz Deutschland nur mit Photovoltaik betrieben werden kann. Aber jetzt im nächsten Schritt gilt es natürlich, das nicht nur für wenige Stunden zu erreichen, sondern das über Tage zu erreichen und diese Zeiten immer länger werden zu lassen.
Und jetzt Clara.
Genau, und zwar, wie das dann so direkt auf den Preis sich auswirkt. Sie sagten dann immer, dass das den Durchschnittsstrompreis tatsächlich nach unten dann beeinflusst hat, wenn wir so viele Solarstunden im Netz hatten. Jetzt gilt ja nach wie vor auf dem Strommarkt das Merit-Order-Prinzip. Das heißt, immer der teuerste Strom, der im Netz ist, bestimmt den Preis. Also können Sie uns einmal erklären, war es dann tatsächlich in diesen Stunden so, dass das eben komplett über diese günstigen Erneuerbaren abgedeckt werden konnte? Oder woraus ergibt sich dann der im Durchschnitt günstigere Preis?
Genau, also dieses Merit-Order-Modell, was sehr weit verbreitet im Kopf ist, dass jedes Kraftwerk zu seinen Grenzkosten anbietet und sich dadurch der Preis bestimmt, stimmt modellhaft, ist aber nicht, wie der richtige Stromhandel funktioniert. Das heißt, es bieten nicht Kraftwerke zu ihren marginalen Brennstoffkosten an, sondern jeder Akteur im Strommarkt kann beliebige Preise festlegen und es gibt eben einen Markt mit Angebot und Nachfrage. Das heißt, die tatsächliche Preisbildung ist komplexer und man kann jetzt nicht drauf schließen, wenn noch ein Erdgaskraftwerk am Netz ist, dass dann der Strompreis durch Erdgas festgelegt wird. Aber es ist festzuhalten, da Photovoltaik und Windkraft natürlich keine Brennstoffkosten haben, haben sie sehr günstige marginale Kosten und drücken diese Strompreise sehr deutlich, wenn sie den überwiegenden Anteil an der Erzeugung ausmachen.
Das heißt, an solchen Tagen war es da schon der Fall, dass im Grunde Gaskraftwerke nicht wirklich profitabel arbeiten konnten.
Genau, also es ist ja, wenn wir uns wieder in das Jahr 2005 zurückdenken, gab es zwei Strompreisspitzen in Deutschland, die sehr markant waren. Das eine war zur Mittagszeit. Das war tatsächlich die größere Strompreisspitze und zu den Abendstunden. Und durch den Ausbau der Photovoltaik ist diese Mittagsstrompreisspitze schon weggefallen und hat sich in das Gegenteil verkehrt. Das heißt, mittags im Durchschnitt, vor allem in den Frühlings- und Sommermonaten, ist der Strom am günstigsten in Deutschland.
Da sieht man dann schon, wie sich das auswirkt. Zu dieser Flexibilität am Markt, Sie haben das jetzt so relativ nüchtern gesagt, ja, wir müssen eben zu diesem Systemwechsel kommen, also im Endeffekt muss in Zukunft die Last dem Angebot folgen, also der Verbrauch soll dem Angebot folgen und nicht umgekehrt. Wenn man mit Unternehmen spricht, dann sagen die natürlich, naja gut, uns wurde halt in den letzten Jahrzehnten immer gesagt, bitte produziert möglichst stabil, sodass ihr immer einen ungefähr gleichen Verbrauch habt. Die haben über Jahrzehnte ihr gesamtes System, sei es bis zum Schichtdienst, aber natürlich vor allem auch das technische System so aufgebaut, dass die eben eigentlich daran gewöhnt sind, durchgängig auf einem bestimmten Niveau zu arbeiten und deswegen auch so stark nach diesen stabilen Stromzufuhr, nach dieser sogenannten Grundlast rufen und sagen, wir können nicht einfach so umstellen und dann flexibel produzieren. Im Endeffekt geht es ja darum, wie stark laste ich meine Bänder aus und mache halt die Industrieproduktion. Wenn Sie da mit Unternehmen in Kontakt sind oder wie sehen Sie diese Veränderung, die ja dann doch auch einen unglaublich langen, hoffentlich keinen Bremsweg hat, sondern einen Veränderungsweg. Im Moment sieht es eben eher nach Bremsweg aus, denn wir sehen ja auch, dass der Stromverbrauch sinkt, weil die Industrie sich zunehmend aus Deutschland verabschiedet.
Also im traditionellen Stromsystem ist es so, dass die Flexibilität, die benötigt wird, komplett auf der Erzeugungsseite bereitgestellt wird. Im zukünftigen Energiesystem wäre es am volkswirtschaftlich effizientesten, dass die Flexibilität immer dort bereitgestellt wird, wo sie am kostengünstigen ist. Deswegen brauchen wir auch Märkte, die den Verbrauchern erlauben, zu profitieren, wenn sie ihre Flexibilität anbieten. Das heißt, die Idee ist ja nicht, dass die Unternehmen flexibler den Strom beziehen sollen zum gleichen Strompreis, sondern sie sollen davon profitieren können. Und wir brauchen eben möglichst offene Märkte für den Verbrauch und für die Erzeugung, damit wir immer vom Markt gesteuert dort flexibel sind, wo es am kostengünstigsten ist. Und zum Beispiel thermische Speicher für Industrieprozesse können halt vielfach viel kostengünstiger sein als jetzt ein zusätzlicher Batteriespeicher.
Also auch die klare Forderung nach Preissignalen, die sowohl den Unternehmen, aber auch Privatverbrauchern dann mehr oder weniger anzeigen, jetzt ist Strom gerade günstig, sehr, sehr günstig. Es wäre super, wenn ihr jetzt Strom verbraucht, für euch, für uns auch wahrscheinlich. Und andersherum, wenn die Strompreise steigen, dann das Signal damit aussenden, jetzt wäre es sinnvoll, wenn ihr weniger verbraucht.
Genau, das ist vollkommen richtig und das ist auch der problematischste Teil an einer Kraftwerksstrategie, wie wir sie zum Beispiel im letzten Jahr diskutiert haben. Weil hier wird einseitig die Flexibilität auf der Erzeugerseite subventioniert. Und wir wissen eben nicht genau, also damit entscheidet man investiert in Flexibilität in Erdgaskraftwerken. Mhm. Aber es ist eben volkswirtschaftlich mit Sicherheit nicht das kosteneffizienteste, diese Flexibilität bereitzustellen.
Davon muss man aber in Deutschland auch ziemlich viele überzeugen. Also das klingt alles volkswirtschaftlich und auch physikalisch sehr schlüssig, wenn man sich das auch so anhört. Und wir besprechen das ja hier auch häufig. Ich kann aber schon die Perspektive vieler Unternehmen verstehen. Die sagen dann, das klingt jetzt so einfach bei Ihnen, aber die stehen ja immer in Konkurrenz zu anderen. Also davon profitieren zu können, heißt ja dann eben auch im Zweifel davon profitieren zu müssen, weil sie in Konkurrenz zu anderen Unternehmen stehen und auch zu anderen Ländern und anderen Produktionsstandorten. Das heißt, es müsste ja schon ein Weg gefunden werden, werden, in dem es für die Unternehmen tragbar ist, in Deutschland dann entweder so zu produzieren, wie sie es im Moment nach wie vor tun, also ihnen eine Grundlast zur Verfügung zu stellen, zu günstigen Preisen, oder da einen Weg zu finden, wie die sich flexibilisieren können. Wie sehen Sie das? Welcher Weg müsste da gegangen werden?
Genau, also ich stimme Ihnen da vollkommen zu, dass das eine Transformation ist und ein Strukturwandel für die Industrie. Genauso wie es auch ein Strukturwandel ist, dass wir aus der Kohle aussteigen. Das ist natürlich für viele Regionen, für viele Arbeitsplätze auch wichtig. Und wir können das nicht von einem Jahr auf das nächste machen. Es muss aber klar sein, dass diese Energiewende natürlich nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern in ganz Europa und auch auf der ganzen Welt. Und langfristig werden die Länder erfolgreich sein, die eben volkswirtschaftlich effiziente Märkte haben und eben nicht einseitig subventionieren und sich langfristig quasi Ineffizienzen leisten. Natürlich brauchen wir einen sinnvollen Übergang und können das System nicht von einem Tag auf den nächsten komplett umstellen. Aber wir müssen einen Systemwandel zumindest heute anfangen anzustoßen.
Christian, ich habe ein letztes Thema, müssen wir noch ansprechen, weil wir auch darüber diskutiert hatten, und zwar die Frage Kohle oder Erdgas. weil wenn wir jetzt natürlich sehen, dass wir uns auch dazu verpflichten, immer mehr LNG-Gas aus den USA in Europa zu verbrauchen, das ist ja so ein Deal, der da mit Trump abgeschlossen wurde, auch um noch höhere Strafzölle zu verhindern. Das führt dazu, dass wir extrem umwelt- und klimaschädliches Gas aus den USA nach Europa transportieren. Wir wissen auch bei Gas durch die Methanlecks, die da immer noch vielfach stattfinden, dass es einen ganz schlechten Effekt auf die Erderwärmung hat. Teilweise
Plus Transport,
teilweise also in der Berechnung schlimmer als Kohle. Würden Sie sagen, es ist trotzdem ein gutes Zeichen, dass mehr Erdgas als Kohle inzwischen im Netz ist in Europa?
Also es ist so, dass die Emissionsintensität von Steinkohle ungefähr doppelt so hoch ist wie von Erdgas, wenn man nur die direkten Emissionen betrachtet. Von Braunkohle beträgt es ungefähr der Faktor 3. Und wenn man jetzt die ganzen Vorketten und Leckagen beim LNG-Erdgas berücksichtigt, landet man bei der Stromerzeugung ungefähr bei der Steinkohle. Das heißt, den Gesamtklimaeffekt ist dann vergleichbar mit der Steinkohleverbrennung. Wir haben jetzt im letzten Jahr gesehen, dass insgesamt die Kohleverstromung in Deutschland zurückgegangen ist. Es ist allerdings so, dass vor allem die Braunkohleverstromung zurückgegangen ist und die Steinkohleverstromung sogar leicht zugenommen hat. Das liegt vor allem an den relativ günstigen Importpreisen für die Steinkohle.
Wo kommt die denn her, wenn ich fragen darf?
Also Deutschland baut keine eigene Steinkohle mehr ab. Die wird zu 100% importiert. Ich habe jetzt gar nicht die Länder im Kopf, aber das kommt aus Ländern wie Australien, Südamerika.
Okay, also auch weite Wege.
Sind die typischen Importländer. Das wird mit großen Schiffen transportiert. Genau. Hinsichtlich der direkten Emissionen haben wir analysiert, dass die in etwa gleich geblieben sind. Zwischen 2024 und 2025 allerdings hat die CO2-Emissionsintensität abgenommen, weil die gesamtproduzierte Energiemenge zugenommen hat. Das heißt, wir haben mehr Strom produziert mit gleichen Emissionen. Klimatechnisch kann man jetzt natürlich argumentieren, dass da bei diesem Fuel Shift erstmal kein direkter Vorteil ist. Man muss aber hier auch einordnen, dass das LNG-Gas insgesamt noch einen relativ kleinen Anteil ausmacht am Erdgas in Deutschland, etwa 20%. Das ist natürlich zunehmend und natürlich auch problematisch. Und langfristig ist es mit Sicherheit nicht mehr tragbar, fossile Kraftwerke zu betreiben. Schon alleine aufgrund des Emissionshandels. Es wurde ja die Verschiebung vom ETS2 schon angesprochen. Es ist ja bereits sehr lange der ETS1 aktiv und hat auch sehr deutliche Auswirkungen auf die Stromproduktion in Europa. Und der ETS1 im Stromsektor gilt ja nur für die direkten Emissionen. Das heißt, für die Erzeugungskosten, für die Kraftwerksbetreiber macht es einen erheblichen Unterschied, ob man Erdgas oder Steinkohle einsetzt. Da ist nämlich der Faktor 2 für die Emissionskosten zu berücksichtigen. Und bei fossilen Kraftwerken sind tatsächlich mittlerweile sind die Emissionskosten der größte Anteil an den Produktionskosten. Also das ist sogar noch wichtiger als die Kosten für die Energieträger.
Dann trotzdem quasi eine sehr zugespitzte Frage und nur mal, um das einmal zu Ende zu denken. Sie würden sagen, es ist schon richtig, jetzt neue Gaskraftwerke zu bauen, mit der Gefahr, dass es da auch einen Lock-in-Effekt wieder gibt. Auch diese Gaskraftwerke werden ein starkes Interesse daran haben, noch so lange wie möglich auch einigermaßen profitabel eben mit Gas, Strom und Energie zu erzeugen. Die sollen jetzt ja neu gebaut werden, laut den Plänen der Bundesregierung, auch schon der letzten Bundesregierung. Also es werden auf jeden Fall eine gewisse Anzahl an Gaskraftwerken kommen. Das ist trotzdem besser, als jetzt dann zu sagen, gut, wenn es sowieso nur eine Übergangsphase ist und wir ungefähr eine ähnliche Emissionsausstoß am Ende haben, dann könnten wir auch erstmal die Kohlekraftwerke, die da sind, nutzen und so schnell wie möglich dann eben wirklich umsteigen.
Also aus meiner Sicht ist es sinnvoll, jetzt auch kurzfristig einen Bau von neuen Kraftwerken anzureizen, weil wir haben ja auch sehr viele alte Kohlekraftwerke, die in jedem Fall ersetzt werden müssen. Ich fand sehr gut, dass Sie bereits von Gaskraftwerken gesprochen haben. Was die Bundesregierung ja diskutiert, sind Erdgaskraftwerke. Und es ist in jedem Fall sinnvoll, auf Gaskraftwerke zu setzen, die auch mit anderen Gasen perspektivisch betrieben werden können.
Stichwort Wasserstoff.
Beispielsweise Wasserstoff oder andere gasförmige Energieträger. Die große Gefahr ist, die ich sehe, wenn man sich jetzt quasi nicht technologieoffen auf eine Technologie festlegt, müssen wir vorsichtig sein, dass wir eben die Zukunft nicht genau vorhersagen können. Beispielsweise gibt es den Effekt, dass wenn wir weiterhin einen so einen starken Zuwachs an Batteriespeichern im Stromsystem sehen werden, dann sinken die Einsatzzeiten für solche Reservekraftwerke sehr, sehr stark. Das heißt, wir werden weiterhin diese Reserveleistung für die Dunkelflauten benötigen, aber diese Einsatzzeiten gehen immer weiter zurück. Und damit ändert sich auch die Technologie, die am kostengünstigen diese Reservekapazität bereitstellen kann. Weil für ein Erdgaskraftwerk oder auch für ein Wasserstoffkraftwerk braucht man eben die Pipeline, die zum Kraftwerk hingeführt wird, mit erheblichen Fixkosten. Und in Zukunft ist es durchaus vorstellbar, wenn wir sehr viele Kurzzeitspeicher am Stromnetz haben, dass eben andere Technologien kostengünstiger sind. Aus heutiger Sicht wird hier beispielsweise künstlich erzeugtes Methanol oder Bioethanol oder Biodiesel diskutiert, das sich eben sehr kostengünstig vor Ort bei den Kraftwerken lagern lässt.
Herr Gandhi, wir haben wirklich, sind jetzt tief eingestiegen mit Ihnen. Vielen Dank für diese ausführliche Beantwortung aller Fragen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen über das, was auf dem Strom- und Energiemarkt in Deutschland und Europa gerade so los ist. Also nochmal vielen Dank, Herr Gandhi.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich lade auch Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer ein, einfach mal auf die Energy Charts zu gucken und selber einen Blick in die Energiedaten zu werfen.
Mache ich persönlich regelmäßig, finde es mal wieder spannend, mal anzugucken, was auch in Polen, Frankreich, Dänemark, Schweden, Norwegen so an Strom erzeugt und verbraucht wird. Vielen Dank, Leonard Gandhi.